Erstmal Atletico, aber grundsätzlich, wie weit kann es gehen?
Ja, es kann bis ins Finale gehen. Das ist, glaube ich, dieses Jahr leichter wie die letzten Jahre oder in der normalen Regularien, weil du einfach weniger Spiele hast. Normal hast du da 5 ab jetzt, wenn du den Titel gewinnen willst, sonst hast du 3. Also es ist grundsätzlich leichter, ein bisschen leichter ins Finale zu kommen. Erstmal geht es tatsächlich darum, gegen Atletico ein sehr gutes Spiel zu machen. Das ist ein Brett, ein dickes Brett, was wir bohren müssen. Aber wir können da jung und wild auftreten und mit viel Lust auftreten. Und ich habe auch ein gutes Gefühl und bin absolut überzeugt, dass wir das Spiel auch gewinnen können.
Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von bwin mit Alex Schlüter und Benny Zander.
Hallo, beste Luisterers, einen warmen Welcome bei ein neuer Aflevering von Kicker meets the Zone. Das, liebe Freunde, ist niederländisch und bedeutet so viel wie herzlich willkommen zur neuen Folge KMD. Und keine Sorge, der Einstieg bedeutet jetzt nicht automatisch, dass ich mittlerweile komplett den Verstand verloren habe hier. Nein, das hat schon alles seinen Sinn, denn die heutige Folge entsteht mal wieder unter, wie soll ich sagen, höchst fragwürdigen Bedingungen. Ich glaube, so kann man es formulieren. Kurz zum Setup. Ich, Benny Zander, hallo, schön, dass ihr mit dabei seid, sitze hier in Ismaning bei The Zone in einer Kommentatorenbox. Ganz anders sieht das allerdings aus, um es mal vorsichtig zu formulieren, bei Alexander Aloysius Schlüter, meinem alten Kompagnon. Na Meister, sag doch mal was.
Ich freue mich sehr, dass ich auch dabei sein darf heute. Das war alles, sag ich mal, auf der Rasierklinge, aber offensichtlich hält die Verbindung halbwegs. Es hat ein bisschen geklungen wie bei Sendung mit der Maus. Da haben sie doch auch immer in anderer Sprache zu Beginn die Sendung vorgestellt und die Inhalte vorgestellt. Wobei da hat jetzt so ein bisschen Nagelsmann, ich weiß nicht, wie der Holländer Nagelsmann aussprechen würde, gefehlt. Den haben wir heute ja auch noch im großen Interview. Wir haben es in der vergangenen Folge schon angekündigt. Aber ich befinde mich hier tatsächlich in den Niederlanden. Ich mache es wie immer. Ich tue so, als wäre ich ein cooler Camper. Dabei bin ich einfach auf dem neben dem Campingplatz angesiedelten Hotel unterwegs. Aber es fühlt sich gut an, so viel kann ich sagen.
Du bist ein Glamper, ich glaube, so nennt man das. Also man tut so, als wäre man so...
Glamper?
Ja, ich glaube, Glamping ist, glaube ich, das Wort dafür, wenn mich nicht alles täuscht.
Ach, oh weia, das klingt wirklich...
Aber das
ist, und wir Glamper hören nur Glamrock und machen sonst welche komischen Dinge.
Ich weiß es doch auch nicht genau. Es klingt auf jeden Fall auch ein bisschen nach mir, muss ich sagen. Wichtigste Frage zu Beginn, inwiefern hat sich die Camping- oder Glamping-Gemeinschaft schon zerstritten, was das Thema, wie wasche ich Bären, richtig angeht?
Das war überraschenderweise noch kein großes Thema. Also wir hatten heute Pizza, aber ohne Blaubeeren. Nee, unser Thema heute war, als wir gerade noch zusammengesessen haben, bevor ich mich nur dir zuliebe verabschiedet habe, um den Podcast aufzunehmen.
Und den Hörern.
Das ist richtig. Euch natürlich auch. Nee, wir hatten zum Beispiel das Thema, woher kennen eigentlich Menschen, die nichts mit Profifußball am Hut haben, die keine Fußballfans sind, so Städte wie Alkmaar, weil der Ort, an dem ich hier an der Küste bin, ist in der Nähe von Alkmaar und jeder, der jetzt gerade diesen Podcast hört, wird natürlich sagen, ja, Alkmaar, klar, AZ Alkmaar ist eine Stadt, kennt man doch, ganz guter Fußballverein, aber kennt der Autonormalverbraucher, der nichts mit Fußball am Hut hat, Alkmaar, ich frage mich das bei ganz vielen Orten, weil auch bei Stadt, Land, Fluss habe ich all diese Orte, diese Städte, eigentlich nur über Fußballvereine. Jeder von uns weiß, was mit Arnheim ist, mit Lüttich, weil es Vitesse ist, weil es Standard Lüttich ist. Wenn ich jetzt sowas sage wie Siena oder Ferrara oder ich weiß nicht, was es da alles gibt. Man kennt es halt einfach über die Fußballvereine. Was machen die Leute, die es nicht über die Fußballvereine kennen? Müssen die wirklich mal einen Globus nehmen und gucken, was es da noch so gibt? Ich weiß es ja nicht.
Na gut,
ich habe ja nie das Problem.
Bei Alkmaar ist ja ganz klar, also da kam mir sofort, das ist doch die Käsestadt. Das ist doch die Käsestadt in den Niederlanden.
Die Käsestadt.
Die Käsestadt, da gibt es glaube ich auch ein Museum und so weiter. Ja. Käsestadt, da kriege ich direkt glänzende Augen.
Es gibt ein Käsemuseum, da frage ich mich aber, wie häufig der Käse ausgewechselt wird.
Oh, gute Gags auf jeden Fall. Die hast du dir mit rübergenommen in deine Glamping-Zeit. Ich bin ohnehin begeistert. Also das mit der Aufzeichnung scheint alles zu funktionieren. Ich war vor einer halben Stunde live dabei, liebe Hörer, wie Alex Schlüter mit dem viel zitierten, ihr habt es in der vergangenen Saison schon mal gehört, neu gekauften mobilen Mikro, was er sich zugelegt hat, was bei der einen Aufzeichnung, ihr wisst es vielleicht noch, die ganze Zeit immer rot geblinkt hat und er verzweifelt versucht hat, das diesmal besser hinzubekommen, aber es scheint ja so, als kannst du aufzeichnen gerade.
Ja, es ist ganz komisch, aber dieses Ding kann tatsächlich durchgehend grün leuchten. Wir haben das schon rotblinkend erlebt, vorhin beim Warm-up, bei der Warm-up-Show, die wir hier immer für uns selber veranstalten, hat es orange geblinkt. Ich werde, wenn das Ding hier durch ist, wahrscheinlich dieses Mikrofon für so Disco-Beleuchtungsshows vermieten, aber es kann auch durchgehend grün. Also wer da interessiert ist, melde sich einfach. Aber lass uns über Fußball reden, denn dieser Podcast dreht sich in diesen Wochen ja hauptsächlich um die Fußball-Champions League. Wir haben ja schon über die anstehenden Achtelfinal-Rückspiele geredet. Also das habe ich jetzt retrospektiv gesagt, denn jetzt sind sie ja absolviert und wir wollen schauen, was da passiert ist. Wir können schon mal festhalten, Benny, wir hatten mit den allermeisten Tipps recht, aber eben dann doch wieder nicht mit allen.
Ja, leider nicht mit allen. Ich hätte gerne die perfekte Quote gehabt. Die gab es in den Achtelfinal-Rückspielen tatsächlich nicht, aber immerhin 3 aus 4. Das sind 75%, wenn mich nicht alles täuscht. Und damit können gerade wir beide zufrieden sein, denn wir sind normalerweise, weiß Gott, nicht für unsere Prognosen bekannt. Wir beginnen vielleicht mal mit dem vergangenen Freitag und dem Rückspiel zwischen Manchester City und Real Madrid. 1:0 die Ausgangslage im Hinspiel für City und wir haben beide gesagt, die werden das gegen Real ohne Sergio Ramos hinbekommen und sie haben es hinbekommen, haben am Ende 2:1 gewonnen und das lag vor allem, so kurios das klingt, aber es ist dann tatsächlich so und es ist auch hart, das so zu sagen, an Realverteidiger Rafael Varane. Das hat richtig wehgetan beim Zugucken.
Ja, war bestimmt der schlimmste Abend in seiner Karriere. Übrigens großen Respekt an Rafael Varane, nicht für seine Leistung auf dem Feld, denn die war mit 2 großen Patzern tatsächlich miserabel. Nee, er hat sich danach gestellt, hat gesagt, ich will mein Gesicht zeigen, ich bin verantwortlich für diese Niederlage. Er hat das 0:1 mit einem kapitalen Schnitzer eingeleitet und in der zweiten Hälfte eben nochmal einen Bock gemacht mit einem verpatzten Rückpass auf den eigenen Keeper Courtois und so hat City eben 2 Tore gemacht, was am Ende dann in der Addition nach dem 2:1 Hinspielsieg, der ja schon ein paar Monate her ist, dann auch deutlich gereicht hat, also deutlich bedeutet hat, dass City weitergekommen ist. Ich möchte aber vielleicht auch ein bisschen zu Rafael Varans Ehrenrettung sagen, das Ding war auch unabhängig von diesen Patzern ein verdientes Weiterkommen von Man City, denn es war klar die bessere Mannschaft. Also für all diejenigen, die dieses 1:0 jetzt nochmal vor Augen haben, Varane wird angelaufen im eigenen 16er, ist im Kopf zu langsam, legt sich den Ball vor, obwohl er das niemals hätte tun dürfen. City geht dazwischen, spielt quer und das 1:0 fällt. Das hatte eben auch damit zu tun, dass City nicht nur in dieser Szene, sondern von der allerersten Minute vorne draufgegangen ist. Und darum, eben nochmal zur Erinnerung, die hätten theoretisch dieses Heimspiel sogar 0:1 verlieren können. Aber, und das war sehr deutlich zu sehen, Pep Guardiola hat seinem Team gesagt, wir sind Manchester City, wir spielen im eigenen Stadion, ob mit Fans oder ohne, wir werden unser Spiel durchziehen, weil wir stark genug sind, weil wir das können. Und auch wenn das Real Madrid ist, werden wir nicht zulassen, dass die uns hinten reindrücken, dass die ihren Spielaufbau durchziehen. Nee, er ist raufgegangen mit seiner Mannschaft, er wollte vorne drauf pressen und das hat eben unter anderem zu diesem Schnitzer von Varane geführt. Gab übrigens im Spielaufbau mehrere Patzer bei Real Madrid und zwar von unterschiedlichen Leuten. Auch Casemiro hatte einen dicken Bock drin. Also da ist es dann eben bestraft worden, aber mehrere Jungs von Real Madrid waren, so verrückt das klingt, dann doch irgendwie überrascht vom brutalen Anlaufen von Manchester City. Ja, und unterm Strich würde ich deswegen sagen, Manchester City kommt darum auch dann verdient weiter, auch wenn sie natürlich von den individuellen Fehlern von Rafael Varane profitieren. Ich finde, sehr deutlich geworden ist ein Riesenunterschied zwischen Manchester City und Real Madrid. Sie haben so Leute wie Kevin De Bruyne, der auch einen wunderbaren Pass gespielt hat, der von Raheem Sterling eigentlich auch zum Tor hätte führen müssen. Sie haben Phil Foden und noch 1-2 andere Leute im Mittelfeld, die 2 Qualitäten haben. Also bestimmt noch mehr, aber 2, die sehr deutlich herausstechen. Ein enormes technisches Niveau, um den Gegner hinten reinzudrücken, kombinationssicher zu sein, mit dieser hohen Passquote zu spielen. Das hat Real Madrid auch. Aber sie haben eben diese Leute auch, die dann, wenn es nötig ist, das Spiel beschleunigen können. Da ist Kevin De Bruyne für mich der beste Mittelfeldspieler der Welt. Also aus dem Setplay heraus agieren, aber wenn sich die Möglichkeit ergibt, auch mal in den Umschaltangriff reingehen. Und das ist ein Riesenunterschied im Vergleich zu Real Madrid gewesen und das ist eben auch in diesen beiden Partien aufgefallen.
Und vorne haben sie Gabriel Jesus, der den ersten Schnitzer nutzt für den Assist auf Sterling und in der 68. seinen 2. Schnitzer von Varane dann mit einem unglaublich schwer zu erzielenden Spitzerwinkel Courtois vor der Flinte, Direktabnahme als halber Dropkick das 2:1 macht, also die individuelle Qualität quer durch alle Positionen. Ja, ich habe ja gesagt, du hast mich ja genötigt, was anderes zu sagen als die Bayern und da ist ja Man City mir auch über die Lippen gekommen und ich hätte übrigens gerne nach dem Spiel, ich hätte auch unverschämt viel Geld, unverhältnismäßig viel Geld dafür bezahlt, 100 Euro, 200, 500 Euro, wenn ich nur einmal für 5 Minuten hätte Mäuschen spielen können. Dieses Bild ist bei Social Media rumgegeistert. Pep Guardiola sitzend auf so einer Box da in der Coaching-Zone und Zizou steht ihm gegenüber und die beiden fachsimpeln einfach ein bisschen nach dem Spiel über Fußball. Nehmen wir Fußballromantiker jetzt alle mal an. Vielleicht haben sie auch über was ganz anderes geredet. Ich hätte auf jeden Fall gerne Mäuschen gespielt.
Mäuschen bleibt dein Lieblingswort in diesen KMD-Folgen, aber in dem Fall hätte ich es auch gerne gespielt, war in der Coaching-Zone. Ich hätte auch sehr gerne zugehört, was die beiden Ikonen eins auf dem Feld und jetzt eben neben dem Feld da so gefachsimpelt haben. Unterm Strich also Manchester City weiter, dein Top-Favoritentipp damit weiterhin dabei. Raus ist Juventus Turin, die ich ja eigentlich in der nächsten Runde gesehen habe und denen ich auch einiges zugetraut habe. Wir haben richtig gelegen, dass Cristiano Ronaldo abgeliefert hat, dass er abliefern würde. Er hat 2 Tore gemacht, 1 per Elfmeter und 1 traumhaft schön aus der Distanz mit dem linken Fuß. Aber es hat eben nicht gereicht, weil Lyon dieses eine Tor geschossen hat, was am Ende zum 1:2 aus Olympique-Sicht geführt hat. Und dann müssen wir leider wieder über deine Lieblingsregel, nämlich die Auswärtstorregel sprechen. Das ist am Ende der Grund, weshalb die alte Dame draußen ist.
Ja, und die Auswärtstorregel kostet am Ende Sarri, den Coach von Juve, auch noch den Job. Ne? Vor ein paar Wochen, gar nicht so lange her, hat er noch Meisterschaft gefeiert und jetzt ist er weg.
Ja, in der zweiten Hälfte hatte Juve noch große Kopfballchancen, 3 Kopfballchancen in einer Halbzeit. Auch Ronaldo hatte einen so ein Ding, das er normalerweise macht. Also wir haben ihn gelobt, aber er hätte halt mit einem zweiten Treffer in der zweiten Hälfte auch dafür sorgen können, dass es dann doch weitergeht für Juventus Turin. War ein spannendes Spiel. Tragische Figur Paulo Dybala, der reingekommen ist, verletzt, nicht von Beginn an dabei gewesen ist, dann aber auch wieder raus musste, weil er eben gemerkt hat, es reicht nicht. Ist natürlich dann immer die Frage, wem wirft man da was vor? Ich glaube schon, dass Maurizio Sarri ihn gefragt haben wird, traust du es dir zu, jetzt nochmal so 25, 30 Minuten zu gehen? Nach 7, 8 Minuten hat er gemerkt, nee, geht eben nicht und ist wieder rausgehumpelt. Das ist eine Sache, die du so als Trainer nicht erleben willst, aber ich glaube, es wäre jetzt auch das Falsche, ihm da einen großen Vorwurf zu machen. Er hat es halt versucht und am Ende hat es nicht gereicht. Lyon kommt weiter, spielt jetzt gegen Manchester City, da reden wir nachher noch drüber. Aber ich würde sagen, wir machen weiter bei einem Schwergewicht, das sich durchgesetzt hat. Barcelona gewinnt 3:1 gegen Napoli nach dem 1:1 im Hinspiel. Erwarten wir also Lionel Messi mit dem FC Barcelona in der nächsten Runde und es hatte ganz viel mit genau diesem Typen zu tun.
Ja, also CR7 und Depay bei dem Spiel, über das wir gerade gesprochen haben, mit 2 herausragenden Aktionen, aber die herausragendste Aktion aller dieser Rückspiele, ich glaube, da sind wir beide uns einig, die geht auf das Konto von Lionel Messi. Was für eine Kiste zum zwischenzeitlichen 2:0. Er geht ins Dribbling mit gefühlt komplett Neapel im 16er, dribbelt sich von rechts da rein, hat dann auch Glück, dass er am Ball bleibt. So what? Noch eine kleine Finte, dass er rechts am Gegenspieler vorbeigehen würde, da ist er schon fast am 5-Meter-Raum angekommen, kommt selber so ein bisschen aus dem Tritt durch diese Finte, ist dann aber einfach Weltklasse genug, um, obwohl er gar keine Balance mehr hat, halb im Fallen den Ball mit dem linken Fuß ins lange Eck zu schnibbeln. Sorry, aber das ist mal wieder ein Beweis dafür, dass es dann egal ist, ob der FC Barcelona in den Wochen davor formmäßig nicht abgeliefert hat. Wenn du den Typen hast, dann sind auch die Bayern noch nicht durch.
Ja. Definitiv, das ist jetzt der nächste Gegner, kommen wir gleich drauf zu sprechen, aber ich habe auch in dem Moment gedacht, wir haben gesagt, Juve könnte so eine Mannschaft sein, die von diesem Modus profitiert. Wir haben gesagt, dass Atletico so eine Mannschaft sein könnte, die davon profitiert, dass man sich durchekelt und dann vielleicht im Elfmeterschießen weiterkommt. Warum sollte nicht auch auf ganz andere Art und Weise Barcelona ein Verein sein, der von diesem Modus profitiert? Warum? Weil sie eben wissen, einmal pro Spiel tritt dieser Messi auf und das kann dann ja reichen. Jetzt gab es da danach auch noch das 3:0 zwischenzeitlich, das hat er per Elfmeter rausgeholt und da war die Messe dann längst gelesen, auch wenn in der zweiten Halbzeit Lyon deutlich mehr vom Spiel hatte. Napoli deutlich mehr vom Spiel hatte. Das war dann alles wurscht, aber es war im Endeffekt Messi, der diese Sache, nachdem Napoli eigentlich gut gestartet ist, entschieden hat. Schaut vielleicht nochmal bei dem Tor in diese ersten Sekunden seines Dribblings. Der Moment, bei dem man auch an seiner Körpersprache erkennt, da sind jetzt gerade 2 Gegenspieler auf dieser rechten Außenbahn mir gegenüberstehend. Aber das ist nicht genug. Ich mach's trotzdem. Und er geht zwischen den beiden durch. Hat dann auch ein bisschen Glück, Ping-Pong, und du hast ja den Rest des Tores dann beschrieben. Aber dass der in dem Moment überhaupt sagt, okay, 2, das reicht nicht, ich mach's. Das ist für mich phänomenal und der Abschluss sensationell, großartig. Natürlich, trotzdem müssen wir festhalten, Napoli hatte den besseren Start, hat da gut gespielt, hat draufgeschoben, hat Barcelona unter Druck gesetzt. Und das ist definitiv was, was der FC Bayern sich jetzt auch nochmal anschauen wird. Denn damit kann man Barcelona Probleme bereiten. Das war nicht immer so. Aber mit der Mannschaft von Barcelona kannst du es im Moment machen, dass du aggressiv draufgehst. Ich bin total gespannt, aber da können wir gleich noch ein bisschen drüber reden, wie die Bayern das machen. Ich glaube, bei denen können wir es ein bisschen kürzer halten. Die gewinnen gegen Chelsea auch das Rückspiel, nachdem man ja im Hinspiel schon sehr, sehr gut gespielt hat. Und man hat, Benni, auch wieder sehr deutlich gemerkt, was da für ein Selbstbewusstsein und irgendwie auch ein, ein Anspruch in dieser Saison mit Blick auf die Königsklasse ist beim FC Bayern.
Ja, ja, also diese Gier war auf beeindruckende Art und Weise auch gerade wieder in den Reaktionen nach den Toren zu erkennen. Ja. Sie gewinnen am Ende 4:1, zweimal Lewandowski, einmal per Elfmeter, Perisic, dann Abraham zwischenzeitlich, Tolisso und dann nochmal Lewandowski. Das war die souveräne Leistung, die wir ja auch quasi, wenn wir können nichts einfordern vom FC Bayern, aber wir haben es in der vergangenen Folge getan, weil alle, wir ja auch, viele Lobeshymnen auf die Bayern halten, die sind einer der ganz großen Favoriten für viele, unter anderem dich, mich eigentlich auch der große Favorit, aber dann war das jetzt natürlich auch spannend zu sehen, kriegen die das jetzt auch souverän gespielt und das haben sie hinbekommen. Bisschen zwischenzeitlich wackelig, Boateng musste ausgewechselt werden, dafür kam Süle, gibt's aber auch schon die Entwarnung jetzt, dass Boateng rechtzeitig fit wird. Coman wird wohl fit für das Duell mit Barcelona, Pavard noch nicht für Barcelona, aber der kommt Donnerstag nach Lissabon, soll Samstag ins Teamtraining einsteigen, also es gibt auch noch mehr Optionen, inklusive seines Rechtsverteidigers wieder für Hansi Flick. Alles in allem, wenn ich ein Bayern-Fan wäre, hätte mir dieses Chelsea-Spiel ein gutes Gefühl bereitet für das jetzt anstehende Turnier in Lissabon.
Sind wir gespannt drauf. Aber bevor wir weiterhin über die Viertelfinals reden, kommt jetzt der Beitrag, den wir in der vergangenen Folge schon angekündigt haben. Schlüter hat sich den Urlaub hier in den Niederlanden verdient, indem er in Leipzig hart gearbeitet hat. Im Doppelinterview, nicht mit Benny Zander, wie ihr das normalerweise gewohnt seid, sondern mit Jan Platte, mit unserem Chefkommentator. Warum war ich mit dem unterwegs? Das habe ich euch in der vergangenen Folge auch schon erklärt, als wir ja Uli Hoeneß bei uns im Interview dann reingeschaltet haben. Wir haben uns in den DAZN-Bus gesetzt und mit unterschiedlichen Leuten geredet, um über diese Champions League Situation, über das Turnier informiert zu werden. Das Ganze nennt sich Next Stop Champions League. Ihr könnt das bei uns auf der Plattform und auch auf YouTube anschauen. Es ist was Schönes bei rausgekommen und wir haben exklusiv in ganzer Länge dieses Gespräch, also zwischen Jan, mir und eben vor allen Dingen Julian Nagelsmann, mit Bezug auf das kommende Viertelfinale, nämlich Atletico Madrid gegen RB Leipzig, rausgesucht und jetzt für euch. Ich bin gespannt, was Benny nachher wieder zu meckern hat. Für euch
genießt es. Nein. Also ich habe erstens nichts zu meckern und ich muss noch einschränkend sagen, damit sich die Hörer gleich nicht wundern. Zu Beginn des Gesprächs wart ihr noch zu viert, denn dein Privatheli ist zu Beginn des Gesprächs noch über euch gekreist.
Man hört noch, ne, dass er abhebt, aber er hat dann, ich habe ihm das Zeichen gegeben, auch die zweite gesucht, um so ein bisschen dann für Entspannung zu sorgen bei uns im Gespräch.
Julian, schön, dass wir hier sein dürfen.
Ja, sehr gerne.
Wie lange war die Pause jetzt? Seit wann ist hier wieder Trainingsbetrieb am Rollen?
Ja, die Pause war also 18, 19 Tage und seit 2,5 Wochen sind wir wieder im Betrieb. Gott sei Dank auch wieder im Betrieb. Wir spielen alle gerne Fußball, auch wenn die Pause sehr kurz war, aber freuen uns trotzdem. Wir trainieren nicht umsonst, sondern steht ein großes Ereignis vor der Tür.
Was haben Sie der Mannschaft mitgegeben, so in diese Pause hinein? War es relativ wichtig für Sie, dass nach den anstrengenden englischen Wochen jeder auch mal so ein bisschen Kopf und Körper ausschalten kann, um dann richtig aufgeladen zurückzukommen? Und hat das geklappt?
Ja, der Hauptfokus war schon natürlich Regeneration. Wir haben jetzt nicht ein extrem langes Laufprogramm denen mitgegeben. Ich glaube, die Saison war lang genug und auch die Pause ist so kurz, dass man wenig verliert in der Zwischenzeit und wenig körperlich dann aufholen muss, natürlich auch in der Vorbereitung. Wir haben schon eher den Fokus jetzt in der Vorbereitung auf viel taktischen Dingen, technischen Dingen gelegt und wenig auf die Körperlichkeit, weil die ja schon noch gegeben ist aufgrund der kurzen Pause in der langen Saison. Von dem her war so eine Erholung, was den Kopf angeht, schon das Bedeutendste jetzt für diese 18, 19 Tage.
Und wie ist man jetzt an diese Unterbrechung rangegangen? Also, das haben Sie selber einmal gesagt, Vorbereitung ist es ja logischerweise auch. Hat man dann gleichzeitig auch schon ein erstes Saisonfazit gemacht, obwohl die ja, weil die Champions League noch ansteht, eigentlich gar nicht offiziell zu Ende ist?
Ja, natürlich, gefühlt ist es schon jetzt eher wie eine neue Saison, auch das Turnier. Natürlich gehört es offiziell noch zur letzten, aber es ist trotzdem die offizielle Sommerpause war. Und wir haben vielleicht nach der Champions League noch mal ein paar Tage frei, aber trotzdem ist der Break zwischen zwei Saisons, fühlt sich schon so an, wie es jetzt auch war. Und von dem her ist es gefühlt dieses Turnier offiziell zwar zur letzten Saison gehörend, aber trotzdem gefühlt eher wie ein Turnier vor der neuen Saison. Und von dem her ist es schon so, dass man ein Saisonfazit gezogen hat. Hat natürlich gesagt, dass man es veredeln kann, aber es ist auch nicht so ganz bedeutend, zu welcher Saison man das dann zuteilt, ob das zur neuen oder zur alten gehört. Im Kopf ist wichtig, dass wir mutig dahin fahren und mutig auftreten und auch eine große Chance sehen. Ich glaube, eine größere Chance sehen, wenn es Hin- und Rückspiel wäre. Und so sollte man davor auftreten, ganz egal, ob wir es dann offiziell zur letzten oder offiziell zur nächsten Saison zählen.
Ausgelost wurde dieses finale Turnier, wo immer man es jetzt zuzählen möchte, auf jeden Fall am 10. Juli. Haben Sie noch so ein bisschen die Gedanken im Kopf, als klar war, RB und wir spielen gegen Atletico Madrid?
Ja, ich war ganz froh, dass wir auf jeden Fall einen Gegner zugelost bekommen haben und schon wussten, wer es ist und wir nicht länger warten müssen, sondern wir haben uns fokussieren können auf eine Mannschaft, die unser Gegner ist. Ich bin auch froh, dass es nicht gleich Bayern geworden ist. Ein deutsches Duell wäre jetzt auch nicht so schön gewesen, sondern erstmal gegen eine Mannschaft zu spielen, gegen die wir noch nicht gespielt haben. Ich glaube, eine sehr reizvolle Aufgabe, gegen Atletico zu spielen, eine Mannschaft, die unglaubliche Erfahrung hat. Haben, glaube ich, insgesamt 14 Spieler im Kader, die schon alle mal im europäischen Finale gestanden sind, entweder Euroleague oder auch Champions League. Und von dem her ist es, natürlich kein ganz einfaches Los, aber ich glaube, dann im Viertelfinale gibt es so richtig einfache Lose nicht mehr. Und von dem her freuen wir uns, dass eine interessante Mannschaft uns vor der Brust steht.
Aber es ist ein ganz interessanter Punkt, dass man eben jetzt wusste, es wird Atletico. Man muss nicht noch abwarten, wer setzt sich durch bei beispielsweise Juve gegen Lyon oder so. Das ist sicher ein Vorteil. Wie geht man jetzt an so eine Vorbereitung ran? Wie teilt man das zum Beispiel im Trainerstab auf? Gibt es da klare Aufgabenverteilungen? So, du kümmerst dich um die Standards, schaust mal, was Atletico da macht. Das Anlaufen übernimmst du oder wird sowas komplett in der Gruppe analysiert?
Ja, das ist so wie bei allen anderen Spielen, die wir analysieren, grundsätzlich auch. Wir haben die Co-Trainer kümmern sich übrigens um Standardsituationen, die auch die Analysten mit rausschneiden. Aber sonst haben wir natürlich ein Analyseteam, was sich die meisten Spiele anschaut. Ich schaue mir auch immer 3-4 Spiele an, jetzt nicht immer komplett, aber das mache ich auch im Ligabetrieb, also es ist nichts Außergewöhnliches. Versuche mir immer die ersten 45 und dann nochmal so 20 Minuten aus der zweiten Halbzeit anzuschauen, ob es Veränderungen gibt. Das machen wir bei jedem Gegner, auch in englischen Wochen, jetzt nicht nur vor diesem sehr wichtigen Spiel, sondern immer. Und demnach hat sich jetzt da in der Herangehensweise auch nicht viel geändert.
Also bei Julian Nagelsmann laufen dann die Fäden zusammen und dann gibt es dann irgendwann jetzt in den Tagen vor dem Spiel das Zusammenfügen, Standards übrigens, das ist aufgefallen, Anlaufen, das ist aufgefallen und dann macht man den Matchplan draus?
Ja, wir haben morgen Sitzung im Trainerteam, wo wir den Matchplan entwickeln, auf Atletico basierend und am Freitag stellen wir es dann der Mannschaft vor und das ist natürlich schon etwas anders, als es im Ligabetrieb ist, weil da haben wir nicht immer so viel Zeit, dass wir das fast eine Woche vorher präsentieren können, sondern da geht es oftmals einen Tag vorher oder zwei Tage vorher. Gerade in englischen Wochen hast du nicht die Zeit, das immer mit so viel Vorlauf zu machen. Die Zeit nutzen wir, dass die Jungs einfach genügend Möglichkeit haben, sich damit auch zu befassen, was wir machen wollen, was der Gegner macht und werden dann auch nochmal ein 11 gegen 11 hier zu Hause machen, basierend auf dem, was wir ihnen am Freitag vorstellen und dann in Lissabon können wir nicht mehr so viel trainieren, weil einerseits ist das Stadion, was wir zugeteilt haben, sehr einsichtig für Zuschauer. Da kann jeder rein theoretisch zuschauen, von dem her werden da keine taktischen Überraschungen mehr trainiert werden können vor Ort und auch die Zeit dann mit Akklimatisieren, was Temperatur und so weiter angeht, werden wir eher so nutzen, um ein bisschen reinzukommen und nicht mehr die Hochbelastung dann vor dem Spiel in Lissabon zu fahren.
Ist denn morgen dann, wenn Sie zusammensitzen mit dem Trainerteam, auch der Tag, wo Sie kategorisieren? Das weiß man ja von Ihnen, dass Sie das ganz gerne machen, besser, gleichwertig oder vielleicht ein bisschen schwächer. Und wie fällt die Kategorisierung dann aus für Atletico Madrid?
Ja, ist natürlich eine Mannschaft, die unglaublich gerne tief verteidigt und auf Konter spielt, die das auch sehr gut machen, die auch immer wieder Phasen haben, wo sie sehr hoch pressen, was, glaube ich, nicht ihre größte Stärke ist. Da geben sie schon mehr Räume preis, wie wenn sie sehr tief stehen. Sie haben auch die Fähigkeit, auch nach hohem Pressing sehr schnell immer wieder in ihre Struktur zu kommen, haben sehr fleißige Spieler, die oft nur 5-6 Sekunden brauchen, nach Ballverlust auch wieder hinter den Ball zu kommen, weil sie keinen Druck ausüben können. Das unterscheidet sich schon von vielen anderen Mannschaften, dass sie da selber Umschaltmomente kaum zulassen beim Gegner, sondern einfach sehr, sehr diszipliniert sind. Selber sind sie, wie gesagt, sehr konterstark und haben häufig mal eine 1-0-Führung, die sie dann einfach über die Zeit bringen. Und es ist schon eine Mannschaft, die grundsätzlich höher geratet ist als wir, die Spieler haben, die erfahrener sind auf diesem Wettbewerb, die auch Spieler im Kader die Weltklasse-Niveau erreichen. Ich würde sie, wenn ich sie jetzt kategorisieren müsste, schon ein bisschen höher raten als uns. Ein großer Fokus wird trotzdem darauf liegen, dass wir, weil es einfach ein K.O.-Spiel ist und wir nicht taktieren müssen zwischen Hin- und Rückspiel, dass wir trotzdem nötige Offensivpower natürlich auf den Platz kriegen, um Torgefahr auszustrahlen. Weil uns bringt es nichts, wenn wir kein Tor schießen und irgendwann eins kriegen, sondern wir müssen schon auch selber Torgefahr ausstrahlen. Wichtig wird dann einfach eine gute Mischung zu finden bei unserer ersten Elf, bei Spielern, die eben diese Torgefahr haben, gleichzeitig aber auch gut sind im Gegenpressing und gut sind in der Kontervermeidung, um einfach diese große Stärke von Atletico ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen. Und da werden wir sicherlich die geeignete erste Elf finden.
In Spanien gehen ganz viele Atletico-nahe Journalisten davon aus und sehen das eigentlich als fix an, dass Diego Simeone das Auswärtsspiel bei Barca als Referenz nimmt, um sich auf euch richtig vorzubereiten. Haben Sie ein bisschen davon was mitbekommen? Was ist so die Meinung dazu, dass sozusagen RB durch Barca gespiegelt wird?
Ja, man liest viel. Ich weiß selber, ich lese auch viel über uns und weiß auch, wie viel dann da immer Wahrheitsgehalt ist und wie viel nicht. Da wird natürlich viel spekuliert. Ich glaube, in Spanien sind die Medien jetzt auch nicht viel näher dran. Im Training, glaube ich, gar nicht vor Ort und die Fans auch nicht vor Ort, auch vor Corona schon nicht vor Ort. Von dem her ist, glaube ich, da der Einblick sehr, sehr schwer, um ein reelles Abbild zu geben. Von dem her verlasse ich mich jetzt nicht so extrem auf Dinge, die geschrieben werden. Wir schauen natürlich viele Spiele an und orientieren uns an vielen Spielen, die Atletico hat in der Liga, auch in der Champions League, haben wir auch die Duelle gegen Leverkusen Leverkusen angeguckt und so weiter und so fort. Also wir haben, glaube ich, ein ganz gutes Bild über den Gegner. Aber ich verlasse mich jetzt nicht so extrem drauf, was in den Medien geschrieben wird. Und ich habe gestern auch gelesen, dass die erste Elf schon steht. Auch das glaube ich nicht 100%, dass sie schon steht, weil es ist schon noch eine lange Zeit hin. Da sind auch noch ein paar Unwägbarkeiten, wo sich Spieler verletzen können oder auch die... Ich glaube auch die Motivationslage der Spieler, die gestern in der Zeitung nicht erwähnt wurden, wäre wahrscheinlich bis dahin auch nicht so gut. Von dem her glaube ich nicht, dass Diego Simeone sich schon festgelegt hat, wer dann nächste Woche Donnerstag auch beginnt.
Wir sind auch noch so ein bisschen auf Recherchereise und haben uns versucht, Barcelona anzuschauen, weil man eben gesagt hat, ja, das könnte so eine Idee sein, Atletico gegen Barcelona vielleicht. Ist das was, was auch Atletico von Leipzig erwartet? Uns ist eine Sache aufgefallen, wir wollen jetzt ihren Scouts nicht die Arbeit abnehmen, ich glaube, das könnten wir nie im Leben, aber vielleicht... Wollen Sie mal mit drauf schauen? Linksverteidiger Lodi. Ich glaube, Jannis ist aufgefallen. Einer, der sehr viel offensiv macht. Ich glaube, mit Abstand die meisten Flanken. Der da Anfangsphase gegen Barcelona vorne mit drauf schiebt nach seinem eigenen Einwurf. Aber dann dementsprechend auch das Loch lässt. Und da können sie dann mal umschalten, die Gegner. Ist das eine Chance? Ist das was, was man sich anschaut, so eine typische Szene?
Ja, sie sind auf beiden Außenverteidigerpositionen recht offensive Spieler, die sich viel mit einschalten. Rechts ist noch nicht sicher, glaube ich, wer spielt. Da, wenn Trippier spielt, einer, der sehr offensiv ist. Links Lodi, der sehr offensiv ist, der in der Defensive nicht immer der stabilste ist. Da geben sie schon ein bisschen Raum. Und dann ist es grundsätzlich auch so, dass die beiden Innenverteidiger, sieht man in der Szene auch gut, schon viel das Zentrum halten und nicht so gerne auf dem Flügel verteidigen. Da gibt es dann schon auch Fläche, in die man reinstoßen kann. Trotzdem sind sie oft einfach sehr schnell wieder hinterm Ball und das ist die Kunst, dass man die Kontersituation auch zu Ende spielt und zum Abschluss kommt und dann nicht zu viel in so Ballbesitzphasen kommt, weil sie das einfach gut wegverteidigen.
Wie sieht denn das aus? Also in der Vorbereitung ist das vielleicht nicht genau die Szene, aber so eine Szene dann vielleicht was, was man der Mannschaft zeigt. Und ist das was, was man im aktiven Coaching im Spiel erinnert, dass man zum Beispiel einem Spieler zuruft, zum Beispiel dem rechten Offensiven in dem Spiel, achte mal drauf, das könnte jetzt ein Unschaltmoment werden oder ist das schon zu viel?
Ja, natürlich zeigt man auch den Jungs solche Szenen. Kategorie Umschalten nach Ballverlust beim Gegner, aus dem Gegner sprechen, das ist natürlich auch dabei. Und in unserem Sinne, wenn wir den Ball gewinnen, wohin wir umschalten können. Natürlich gibt es dann auch Situationen im Spiel, wo man versucht, das zu coachen, wo der Raum ist. Es ist natürlich immer ein bisschen abhängig davon, wie sie dann auch in der Restverteidigung die organisieren. Gegen Barca waren sie häufig nur zu zweit in der Restverteidigung. Sie haben auch Spiele, wo die beiden Sechser häufig in die Flügelzone kippen. Dann sind sie oft zu viert in der Restverteidigung. Dann ändert sich das ein bisschen. Also wird es nicht diese eine Szene bleiben, sind schon ein paar mehr. Aber grundsätzlich geht es auch darum, im Spiel die Jungs irgendwie daran zu erinnern. Ja,
ja, wenn man über Stärken und Schwächen spricht bei Atletico Madrid und die mal auf die Waage liegt, dann sind, glaube ich, die Stärken auf jeden Fall übergewichtiger sozusagen. Und dazu zählen ja international definitiv auch Erfahrung und dann diese typische Atletico-Agro-Spielweise. Wir haben es in den letzten Jahren ja auch immer wieder gesehen, dass es immer wieder Mannschaften gab, die schwer beeindruckt waren. So im Punkt der Erfahrung haben sie euch einiges voraus. Im Punkt der Aggressivität ist es wahrscheinlich auch von der Aufstellung abhängig. Aber wie geht man da genau als Trainer mit um, wenn man weiß, das muss sich irgendwie matchen? Weil die bringen davon ein bisschen mehr mit?
Ja, ich glaube, es geht gerade, was das Aggressive angeht beim Gegner und auch das ständige Diskutieren viel drum, sich richtig vorzubereiten, mental vorzubereiten. Ich glaube, jede Mannschaft, die sich da so extrem auf den Kampf einlässt, es geht bei der Seitenlinie los, wo, glaube ich, jede Situation, die im Strafraum ein bisschen kritisch ist, mit 4 Stunden Elfmeter gefordert wird. Und das ist, ich glaube, du musst dich mental darauf vorbereiten, dass du dich eben nicht auf dasselbe Niveau, was die Aggressivität angeht, einlässt, weil sie da besser sind als die meisten Mannschaften in Europa. Das heißt nicht, dass wir uns nicht wehren müssen und auch aggressiv sind, aber auf eine bisschen andere Art und Weise und auch fußballerisch ein bisschen andere Art und Weise in den Tag legen müssen als sie, weil sie da einfach allen Mannschaften, das hat man schon oft gesehen in der Champions League, auch vielleicht Mannschaften, die noch einen Tick besser geratet waren als sie, trotzdem Probleme machen. Und das ist eine Vorbereitungssache, dass man einfach bei jedem Pass nochmal einen mitkriegt oder dass die Trainer draußen Alarm machen und dass ständig beim Schiedsrichter Spieler stehen. Die sind einfach so gepolt. Das macht sie auch irgendwie reizvoll, wenn man sie anschaut, weil sie einfach immer gewinnen wollen und ja, positiv eklig sind. Aber du darfst dich als Gegner einfach nicht zu sehr auf dieses Spiel einlassen, weil wenn du da zu sehr mitmachst, dann verlierst du den Fokus von der Handlungsebene weg auf so emotionale Dinge und da sind sie besser als wir.
Aber ich finde es total spannend, wenn sie jetzt in das Spiel da reingehen und an der Seitenlinie wissen, da drüben steht Diego Simeone, nehmen sie sich dann vor, okay, nicht ablenken lassen, den quatschen lassen oder ist es manchmal gerade wichtig, auch mal Paroli zu bieten, weil denn, wenn der permanent den Diskurs mit vierten Offiziellen und mit dem Schiedsrichter auf den Platz führt, ist es ja vielleicht auch nicht gut.
Ja, ich glaube, du musst schon ein bisschen dagegen halten, aber ich werde jetzt nicht allzu viel rüberschauen. Ich habe jetzt, glaube ich, 12 Spiele gesehen Und wenn ich im Spiel genauso viel darauf achte wie in der Videoanalyse vorher, dann glaube ich, würde ich im Spiel ausflippen. Ja, der lebt natürlich den Beruf extrem, aber er macht, glaube ich, auch viele Dinge bewusst. Das darf man nicht vergessen. Er macht viele Dinge auch mit dem Schiedsrichter bewusst. Und das ist nicht alles einfach nur so frei von der Seele weg, sondern viele Dinge, glaube ich, auch jetzt nicht einstudiert, aber zumindest überlegt. Und ich glaube, dass das auch ein System dahinter ist, sich einfach auch ablenken zu lassen und oder die Gegner ablenken zu wollen. Und von dem her werde ich schon mal dagegen halten, wenn es zu viel wird. Weil man auch sagen muss, in der Champions League ist das alles nicht ganz so leicht wie in der heimischen Liga. Also in der spanischen Liga dürfen die, genauso wie in der Bundesliga, können etwas mehr Theater machen. Die Champions League-Schiedsrichter sind schon sehr, sehr streng. Und hast du jetzt nicht so eine extrem freie Handhabe, dann Larry zu machen und dich extrem aufzuführen, ehrlich gesagt.
Jan kommentiert regelmäßig La Liga bei uns. Der hat alleine, was die Assistenztrainer da angeht, bei Atletico viele neue spanische Wörter kennengelernt.
Definitiv. German Burgos, mit dem ihr es auch nochmal zu tun bekommt. Also in Kombination mit Diego Simeone, da wartet irgendwie was Besonderes, auch besonders Reizvolles irgendwie, würde ich denken. Wobei, wenn wir jetzt schon bei den Trainern sind, ich finde ja auch, wir können die letzte Runde noch einmal mit einbeziehen, weil klar, super Herausforderungen in der Champions League, aber doch für sie persönlich irgendwie auch Genusswochen oder Genussspiele. Mourinho und Tottenham, eines der Masterminds, auch in defensiver Hinsicht, sehr souverän ausgeschaltet. Ja, der ist noch nicht so lange bei Tottenham gewesen. Trotzdem ist es ja was so, glaube ich, für einen relativ jungen Trainer, zumindest im Profibereich, ja was Besonderes ist. Erst Mourinho und jetzt Simeone, ist das nochmal eine Steigerung an Reifeprüfung?
Ja, ich glaube, dass die Mannschaft mit einzubeziehen ist. Das Atletico, glaube ich, schon einen Tick weiter aktuell, als es Tottenham dieses ist. Oder auch war. Tottenham war die letzten Jahre schon deutlich stabiler, als es dieses Jahr waren. Dieses Jahr haben sie schon viel mit Schwankung zu tun gehabt. Atletico hatte vor Corona auch ein bisschen Probleme, vor dem Lockdown. Jetzt nach dem Lockdown waren sie unglaublich stabil, haben viel gewonnen, auch deutlich besser gespielt. Aber spielen einfach schon seit Jahren zusammen, immer wieder mit punktuellen Verstärkungen, arbeiten mit dem Trainerteam schon seit Jahren zusammen. Und von dem ist es in ihren Abläufen ein unglaublich eingespieltes Team. Und das macht schon nochmal besonders. Dazu ist es die nächste Champions-League-Runde. Ich will es da nicht großartig unterscheiden zwischen den beiden Trainerpersönlichkeiten, aber es sind beides außergewöhnliche Trainer. Mourinho, wenn mich nicht alles täuscht, hat schon den einen oder anderen Titel mehr gewonnen, aber trotzdem sind es beide außergewöhnliche Trainer und beide haben eine große Gabe, auch eine große Ausstrahlung und eine Aura, die viele Menschen bewegt und deswegen wird auch viel über die beiden gesprochen. Und von dem her freue ich mich jetzt auch, nachdem ich dem José erstmal persönlich begegnet bin, dann dem Diego persönlich zu begegnen und würde mich auch freuen, wenn wir ihn trotzdem ähnlich souverän ausschalten würden.
Aber ich habe richtig verstanden, Sie finden es gar nicht schlecht, dass es nur dieses eine Spiel ist, anstatt Hin- und Rückspiel.
Ja, wenn ich so die letzten Jahre sehe von Atletico, haben sie einfach die Gabe, auch mal ein Hinspiel, wenn sie auswärts nur 1-0 verlieren und das auf Biegen und Brechen irgendwie halten können, dann trotzdem im Rückspiel 2 Tore zu machen und weiterzukommen. Und die sind einfach so abgezockt, auch im Taktieren, was die Erfahrung angeht, dass 2 Spiele ihnen deutlich, glaube ich, leichter fallen als eines oder andersrum uns 1 Spiel leichter fällt, weil wir in dem Spiel einfach an die Grenzen gehen können und nicht überlegen müssen, was passiert, wenn wir jetzt zu viel Offensivpower spielen, was passiert dann vielleicht im Rückspiel mit unserer Power oder sind wir fit genug für das Rückspiel wieder, sondern wir haben 1 Spiel und dann werden die Karten wieder neu gemischt, neuer Gegner vorbereitet. Von dem her glaube ich, dass es für eine Mannschaft, die wenig Erfahrung hat wie wir, ein bisschen leichter ist, wenn man nur 1 Spiel hat.
Wir haben auch mal so ein bisschen den Kader angeschaut und überlegt, wen könnte man da bringen, also Patrick Schick ist zum Beispiel einer, der hat wenigstens ein bisschen Champions-League-Erfahrung, der hat K.O.-Spiele gemacht, das sind ja nicht ganz viele in der Mannschaft. Ist das dann was Sie bei der Aufstellung berücksichtigen, zu wissen, der kennt solche Situationen im Gegensatz zu ein paar Young Guns, die das überhaupt erstmal erleben müssen?
Ja, wir haben ein paar, die trotzdem schon ein paar Spiele auch hatten, K.O.-Spiele. Klar, im Viertelfinale waren wir jetzt alle noch nicht, aber das, ich glaube, dass einen gewissen Grad an Unbekümmertheit auch gut tut, sich eben nicht so viele Gedanken zu machen. Natürlich ist es immer ratsam, auch Spieler zu haben, die eine gewisse Erfahrung haben. Trotzdem ist jetzt 2 Spieler kann man immer schwer vergleichen mit der gleichen Erfahrung. Es kommt auch darauf an, was machen sie mit der Erfahrung. Also wie geben sie das weiter? Sind sie vielleicht die Typen, die auch dann andere coachen, andere mit lenken? Patrick ist halt ein Spieler mit viel Qualität, aber jetzt keiner, der die anderen dann führt oder ihnen 4 Stunden lang erzählt, auf was es ankommt in diesen Spielen, sondern ist eher ein ruhiger Genosse, der halt durch Leistung dann überzeugt und durch eine Qualität, die er hat, was ich jetzt in meine Überlegung als wichtiger einstufe, ob ich ihn spielen lasse oder nicht. Aber es ist jetzt kein Spieler, wenn ich jetzt sage, Willi hätte 50 Champions-League-Spiele, dann wäre das sicherlich auch ein Spieler, wo ich sage, wenn er die Woche nicht top trainiert hätte, er wird vielleicht trotzdem spielen, weil er ein Typ ist, der die Erfahrung auch weitergibt und der damit was macht und was Nützliches macht und den Spielern, die nicht die Erfahrung haben, auch vermittelt, um was es geht. Aber da muss man ein Typ dafür sein. Der Patrick ist eher einer, der mit Leistung vielleicht Leute mitreißt, aber wenig jetzt mit Worten oder mit dem Teilen seiner Erfahrungen.
Ach, wenn ich das könnte.
Ob Patrick Schick nun vorne spielt oder nicht, es wird ja auf jeden Fall eine Veränderung geben, weil Timo Werner nicht mehr da ist. alle sprechen davon, riesensportlicher Verlust, hat die Tore auch gemacht für euch in der Champions League, unter anderem im Achtelfinale getroffen. Aber gibt es vielleicht auch einen anderen Blickwinkel so ein bisschen, weil dieses dauerhafte Wechselt Werner jetzt Thema vom Tisch ist, dass es vielleicht intern ein bisschen ruhiger ist?
Ja, natürlich hast du, ist erstmal schon ein Verlust. Das ist, glaube ich, steht außer Frage, wenn man seine Scorerpunkte im letzten Jahr anschaut. Trotzdem, da wird Timo jetzt auch nicht böse sein, das versteht, da ist es auch eine Chance für uns oder für andere Spieler einfach, die aufgrund seiner Präsenz, die er hatte, der hat jetzt nicht immer überragend trainiert und auch nicht immer überragend gespielt, aber hat halt immer getroffen. Ja, und deswegen hat er natürlich auch einen Stammplatz gehabt und immer gespielt, wenn er gesund war. Und hat dadurch natürlich auch andere Spieler geblockt. Das ist nicht nur das 1:1 Ersetzen von Timo dann im Spiel, wo ein Spieler hätte spielen können, sondern es geht auch immer um eine Kombination. Das heißt, dass ich natürlich auch auswählen muss, mit wem spielt Timo zusammen. Und da gibt es Paare, die einfach besser gepasst haben. Und es grenzt aber auch aus, wenn Timo spielt, dass ein anderer mit ihm zusammenspielt, weil ich gesagt habe, das Paar passt einfach nicht zusammen. Und dadurch werden vielleicht auch mal 2-3 Plätze neu gemischt und neue Rollen verteilt. Und natürlich ist es auch eine Chance für eine Gruppe, sich neu zu finden. Er hatte eine unglaubliche Präsenz auch in der Kabine. Er war natürlich hier der Starspieler über Jahre, weil er immer getroffen hat und natürlich auch medial immer viel gehandelt wurde. Und aus diesem Schatten, wo sich andere Spieler befunden haben, können sie jetzt auch nach vorne treten und selber erfolgreich sein. Also so ein Weggang von einem Star und von einem, der sehr viel für den Club geleistet hat, ist erstmal immer schade, hat aber auch immer eine Chance und hat auch eine Chance für uns. Und natürlich müssen viele da jetzt, gerade auch in der Champions League, wo noch keine Neuzugänge spielen können, selbst wenn wir jetzt noch einen holen würden, gibt es keine Chance, den einzusetzen, müssen andere Spieler da in die Bresche springen und das ist eine große Chance. Und diese Chance sollen sie sehen. Wir müssen das Thema jetzt, Timo ist weg und das können wir auch abhaken. Das können wir eh nicht mehr beeinflussen, sondern es geht darum, diese Chance zu sehen, sie zu nutzen, zu ergreifen. Und diese Gier will ich auch bei den Spielern sehen, die vielleicht letzter hinten dran waren oder die vielleicht in der Kombination mit Timo nie gespielt haben, die aber vielleicht in der Kombination jetzt mit Patrick oder mit Jussi spielen. Und demnach finde ich eher, dass da jetzt eine Gier geweckt werden sollte bei den Jungs und wir nicht so lange drüber sprechen. Der Timo ist weg und der soll bei Chelsea gut bomben in der neuen Saison. Und dafür wünsche ich ihm alles Gute.
Fazit? Man ist gut vorbereitet, das Gefühl haben wir jetzt zumindest. Erstmal Atletico, aber grundsätzlich, wie weit kann es gehen?
Ja, es kann bis ins Finale gehen. Das ist, glaube ich, dieses Jahr leichter wie die letzten Jahre oder in der normalen Regularien, weil du einfach weniger Spiele hast. Normal hast du da 5 ab jetzt, wenn du den Titel gewinnen willst, sonst hast du 3. Also es ist grundsätzlich leichter, ein bisschen leichter ins Finale zu kommen. Wir haben den Weg, wissen wir, wo er hinführt. Wir wissen nicht 100%, wer im Halbfinale kommt, aber wir wissen, welche 2 Mannschaften kommen können. Da habe ich auch eine kleine Tendenz, aber da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Ich will niemanden vor. Nee. Ich will niemand Unrecht tun, aber ja, wir können, glaube ich, so ein bisschen den Weg vorzeichnen. Erstmal geht es tatsächlich darum, gegen Atletico ein sehr gutes Spiel zu machen. Das ist ein Brett, ein dickes Brett, was wir bohren müssen. Aber wir können da jung und wild auftreten und mit viel Lust auftreten. Und ich habe auch ein gutes Gefühl und bin absolut überzeugt, dass wir das Spiel auch gewinnen können.
Wir können es ja machen. Sie schreiben auf den Zettel. Wir decken den wirklich erst um, wenn dann die Viertelfinals durch sind. Und dann bin ich mal gespannt, was da drauf steht. Okay, sehr gerne. Aber ja, noch einmal kurz zu Atletico zurück. Ich meine, wir haben natürlich jetzt mitbekommen, da gab es auch so ein bisschen von präsidialer Seite diese Sticheleien. Wie sehr ärgert's? Oder gar nicht, weil man weiß, ach komm, wir zeigen denen auf dem Platz dann, dass wir doch ein bisschen mehr sind als so ein Durchgangslos für die?
Ja, ich glaube, da muss man 2 Seiten beachten. Einmal, wenn ich jetzt die Seite des Atletico-Präsidenten sehe, dann kann ich ein Stück weit ihn verstehen. Wir sind in Europa eher ein kleines Licht. Das war mit Hoffenheim nicht anders in der Champions League. Da hat man dann die Auslosung gehabt und hat zu kurz gedacht, ja, jetzt spielen wir gegen den und den. Lieber hätte ich gegen Barca, Man City oder was sonst was gespielt. Aus deren Sicht ist aber auch so, die sehen dann ja RB Leipzig. Wir sind einfach jetzt kein Riesenname in Europa. Das ist auch nicht schlimm. Das kann man werden oder will man vielleicht auch werden. Aber das sind wir nicht. Und dann trifft da halt mal Aussagen. Ich glaube jetzt nicht, dass es extrem förderlich ist für sie, weil ja, meine Spieler, glaube ich, jetzt nicht weniger motiviert sind, wenn sie sowas lesen. Aber letztendlich muss jeder für sich selbst bewerten, wie er über den Gegner spricht. Ich spreche sehr respektvoll gegenüber Atletico und am Ende, wenn wir gewinnen, werde ich respektvoll die Hand geben und sagen, dass wir uns freuen, dass wir weiterkommen sind und wünsche ihnen alles Gute. Wenn es andersrum ist, werde ich auch respektvoll die Faust, nicht die Hand geben, aber die Faust geben und sagen, habt gut gespielt, wart heute besser als wir, deswegen habt ihr gewonnen und dann ist das Thema für mich auch erledigt.
Enrique Cerezo äußert sich auch immer relativ schnell. Der hat, glaube ich, auch gesagt, als es darum ging, wird die Champions League überhaupt weitergespielt. Wenn sie nicht weitergespielt wird, müsste Atletico den Titel kriegen, weil sie den Titelverteidiger ausgeschaltet haben. Also das war auch Atleticos
kreativer Präsident. Ansatz.
Ganz kurz noch, 23. August ist das Finale. Es wird eben leider ohne Fans stattfinden, wie die anderen Spiele auch. Es gibt jemanden im möglichen Halbfinale, den Sie gut kennen, der sich wünscht, dass Sie dann nicht ins Finale kommen. Und wenn Sie ins Finale kommen, gibt es jemanden, der sich wünscht, dass Sie es nicht gewinnen im Zweifelsfall. Und ich meine, Sie haben mit beiden gesprochen, mit Thomas Tuchel vom PSG, der ein möglicher Halbfinalgegner wäre, mit Hansi Flick von den Bayern, der ein möglicher Endspielgegner wäre. Ging es um Corona im Austausch, falls Sie gesprochen haben? Und gleicht man sich so ein bisschen ab? In Sachen Fragezeichen, die es möglicherweise auch noch rund um das Hygienekonzept gibt, weil wir auch ein bisschen, Alex und ich, geguckt haben und ein bisschen erstaunt festgestellt haben, gibt im Vergleich zur DFL oder auch zur BBL oder so ganz, ganz wenig Informationen.
Ja, wir haben jetzt vor der Champions League jetzt nicht mehr gesprochen. Wir haben am Anfang der Corona-Zeit haben wir uns ein bisschen ausgetauscht, um einfach zu wissen, wie sie die Pause in Anführungszeichen gestalten, wie sie Trainingsplanung machen, wie dann auch die Gestaltung nach der Corona-Zeit ist. Da haben wir uns ein bisschen ausgetauscht mit Kollegen, um einfach ein Gefühl dafür zu entwickeln, wer was wie plant, was auch deren Athletiktrainer planen, was wir planen, um einfach alle so ein bisschen einen guten Weg zu finden, weil wir die Situation alle nicht kannten. Jetzt vor der Champions League haben wir uns nicht nochmal ausgetauscht. Es wäre schön, wenn wir es dann am Spielfeld dran tun, aber sowohl bei PSG als auch bei Bayern wie auch bei uns gibt es noch ein paar Fragezeichen, wie es dann da weitergeht, und das werden wir sehen. Aber schön wäre es auf jeden Fall, wenn ich sie sehe.
Und abschließend, jetzt ist natürlich der Fokus auf dieses Turnier, aber wie viel beschäftigt man sich dann schon mit der neuen Saison? Denn das ist ja das Verrückte an dieser Zeit, dass man eben diese kurze Pause hatte, jetzt dieses Turnier nachschiebt bzw. vorzieht, weil ja dann die Saison relativ schnell schon wieder losgeht. Man muss ja weiterplanen.
Ja, ich beschäftige mich schon damit. So ist auch der Trainingsplan ausgelegt. Wir haben jetzt nicht nur auf Atletico trainiert, weil ich natürlich musst du auch ein Ausscheiden mit einkalkulieren. Das ist, glaube ich, oder gehört zur Professionalität dazu. Wir dürfen natürlich, wenn wir ausscheiden sollten, jetzt im ersten Spiel keinen extremen Spannungsverlust haben. Wir werden dann noch mal ein paar Tage frei machen, aber dann haben wir noch 2 Wochen Training und dann ist Nationalmannschaftsabstellung, dann ist DFB-Pokal. Es geht auch darum, ein bisschen nach vorne zu schauen, auch über das Turnier hinaus. Und deswegen ist der Fokus auch in der Kommunikation mit den Spielern schon auch auf die Bundesliga ausgelegt, weil eben es nicht sein darf, falls wir nicht das Ding gewinnen, dass wir dann alle 2 Wochen in Tristesse verfallen und nicht mehr geradeaus laufen können, weil wir einfach auch einen Auftrag haben, in der Bundesliga und im DFB-Pokal relativ schnell gefordert zu sein und gut zu spielen und Punkte zu sammeln und dann auch irgendwann in der neuen Champions-Saison erfolgreich zu sein. Also da haben wir schon auch Aufträge, und von dem her geht es jetzt schon drum, so ein bisschen Mittelweg zu finden zwischen der Gegnervorbereitung, die ein bisschen länger ausfällt, als es normal der Fall ist. Und demnach werden wir dem Anspruch auch gerecht, glaube ich, ein paar Tage mehr investieren zu können für so ein bedeutendes Spiel. Dennoch geht es auch darum, die Bundesliga vorzubereiten. Und so ist auch die Vorbereitung ausgelegt. Wir haben jetzt nicht von Tag 1 an im Juli nur Atletico vorbereitet, sondern auch normale Dinge trainiert, die wir für den Liga-Alltag auch brauchen.
Julian, dann danke fürs Gespräch. Wir wünschen viel Erfolg fürs Turnier und für die Woche danach.
Genauso.
Danke.
Ja, da waren viele interessante Aussagen dabei, unter anderem zu den Trainer-Duellen, also dem mit Mourinho, was schon war, und dem mit Simeone, was jetzt kommt. Was mir aber total hängen geblieben ist, Schübmann, ist die Aussage, und zwar auch gar nicht, dass er groß drüber nachgedacht hätte, dass man sich als Schiedsrichter offensichtlich anders präsentiert in der Champions League als in der Fußball-Bundesliga. Seine Aussage war ja, du kannst dir als Trainer an der Seitenlinie in der Champions League nicht so viel erlauben wie in der nationalen Liga, was ich schon spannend finde. Wir reden ja eher häufiger darüber, auf dem Feld vielleicht eine etwas längere Leine international oder etwas mehr Spielraum für die Spieler, auch bei Tacklings. Ja, das ist ja so der gängige Tenor bei internationalen Spielen. Aber diese Aussage von Julian Nagelsmann, dass man als Trainer oder er zumindest schon im Hinterkopf hat, naja, da kann ich nicht so die Sau rauslassen wie in der Bundesliga, fand ich jetzt bemerkenswert.
Stopp mal, ich habe jetzt fest damit gerechnet, dass du erstmal meine Interviewführung oder irgendwas ähnliches kritisierst. Da kommt jetzt gar nichts, oder was?
Nee, das war doch, Jan hat dich doch da durchgezogen.
Okay, ich verstehe. Ja, hat mich auch überrascht in dem Moment. Man kennt ja so Begriffe wie internationale Härte und weiß dann, da ist es eher auf dem Platz dann ein bisschen rauer. Aber offensichtlich ist es an der Seitenlinie weniger rau, weil man das gar nicht darf. Oder meinte er vielleicht auch ein bisschen, nee, kann ja nicht sein. Also er hat ja zum Beispiel gesagt, ja, Simeone darf ja in Spanien mehr quatschen und in der Bundesliga dürfen wir das auch, während wir das international so nicht dürfen. Aber vielleicht kann man sich auch mit der Sprache nicht so spannend ausdrücken oder nicht so kreativ ausdrücken, wobei, nee, es ergibt ja auch keinen Sinn, weil du kannst ja theoretisch an der Seitenlinie bei einem Champions-League-Spiel auf Deutsch reden, wenn du weißt, der vierte Offizielle versteht da maximal jedes zweite Wort, ne? Also, Ja, vielleicht kann man da sogar ein bisschen hinhören. Ich meine, es erwarten uns Geisterspiele. Vielleicht hört man, ob sie mehr oder weniger laut reden. Gerade bei diesem Duell, weil das war ja schon auch spannend, ne? Was er da schon gesagt hat, wie viele Gedanken er sich macht, ob er versucht, Atletico erst einmal, was das Spielerische angeht, zu matchen, also auch die Aggressivität auf dem Platz mitzugehen. Und da finde ich schon cool, dass er sagt, nee, ab und zu musst du schon dagegenhalten. Und das Gleiche dann eben auch an der Seitenlinie, ne? Wie viel sagst du dir, okay, lass den Typen da an der Seitenlinie neben mir quatschen? Und wie oft sagst du dir dann auch, so, jetzt muss ich mal auch mal laut werden, mal einen Spruch rüber machen, den vierten Offiziellen jetzt mal zu mir holen und so. Da bin ich jetzt schon extrem gespannt drauf, wie das aussieht, wenn die beiden da draußen arbeiten. Also, dass sie sich taktisch einiges Interessantes überlegen werden, hat man jetzt auch schon gehört. Das ist eh klar. Aber wie viel da draußen auch verbal passiert und ob das da draußen auch dann so ein Eiertanz wird, das ist eine, glaube ich, der Sachen, auf die ich mich am allermeisten freue jetzt in den ganzen K.O.-Spielen.
Ganz wichtiger Einwand bei deiner These von wegen, man kann ja da einfach in der Landessprache rausbuttern. Du musst dir dann natürlich schon sehr sicher sein, dass der vierte Offizielle nicht irgendwo in der Schule mal einen Deutschkurs hatte. Das ist der Klassiker, als wenn du extra aus Deutschland, damals als das vor Corona noch möglich war, wegfliegst, um Urlaub zu machen und dann am Frühstücksbuffet im Hotel dich lauthals gegenüber deiner Freundin beklagst über die ganzen Spacken, die um dich rum sind und dann ist nämlich einer von denen hundertprozentig immer ein Deutscher.
Ich merke, du hast da Vorerfahrung gesammelt.
Schlübmann, weißt du eigentlich, was ich bei uns im Podcast schon immer mal sagen wollte?
Nein, aber ich bin sehr gespannt.
Achtung, liebe Hörer, wir machen einen kurzen Break, denn wir haben einen ganz besonderen Hinweis für euch. Oh, da kriege ich direkt Gänsehaut. Passt endlich mal. Vielleicht sollte ich lieber das beruflich machen als irgendwas mit Sport, oder?
Das wäre zumindest mal ein vernünftiger Ansatz. Denn ihr wisst selbst, wenn ihr hier regelmäßig zuhört, wir bei KMD, wir sind die absoluten Könige in Sachen gefährliches Halbwissen. Zander allen voran. Was ihr aber noch nicht wisst, von wem haben wir uns das eigentlich abgeschaut?
Ja, wir haben auch Vorbilder, mag man kaum glauben. Und das größte unserer Vorbilder, das heißt Ted Lasso. Vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört. Das ist ein Typ, der ist eigentlich Football-Coach. Der hat sich aber jetzt zur Aufgabe gemacht, mal eben die große Fußballwelt aufzumischen.
Sind Sie das?
Ich fürchte, so ist es.
Geil. Sie trainieren jetzt Fußball. Mann, Sie sind die Legende, weil Sie sowas Bescheuertes machen. Die werden Sie umbringen.
Hier kommt eine überraschende Nachricht von der anderen Seite des Atlantiks. Der AFC Richmond verpflichtete für die neue Spielzeit Theodore Ted Lasso.
Sie sind ein Amerikaner, der jetzt mit der Leitung eines Fußballvereins betraut wird, obwohl er nur über geringe Kenntnisse dieses Spiels verfügt.
Ich weiß, dass der AFC Richmond alles geben wird, ob Sieg oder Niederlage.
Oder Unentschieden.
Stimmt, hier gibt es ja Unentschieden.
Du hast doch keine Ahnung! Du hast doch keine Ahnung!
Sätze, die Benny Zander in seinem Leben einfach schon zu oft gehört hat. Ted Lasso? Das ist die Serie von und mit Jason Sudeikis und von Scrubs-Schöpfer Bill Lawrence. Das Ganze startet am Freitag, den 14. August. Merken, 14. August, exklusiv bei Apple TV Plus. Und dann gibt's den Spaß jede Woche freitags immer mit einer neuen Episode. Ein Typ wird einfach so auf die große, wilde Fußballwelt losgelassen. Kenn ich, gefällt mir.
Oh, das war jetzt stark. Da waren alle Infos drin. Jetzt hast du dir deinen gratis Apple TV Plus Zugang aber redlich verdient, Junge.
Ich habe große Hoffnung. Ich würde mal sagen, dass wir jetzt über dieses anstehende Viertelfinale Atletico gegen RB Leipzig eine ganze Menge erfahren haben, vom Chefcoach persönlich. Ich weiß gar nicht, ob ich mich trauen würde, mit Diego Simeone so ein Interview zu führen. Mit Julian Nagelsmann war es alles in allem auf jeden Fall ganz nett. Ja, und trotzdem muss man sagen, ist bei RB noch ein bisschen mehr passiert in der Zwischenzeit.
Ja, und damit hier nicht bei den Hörern wieder der Eindruck entsteht, Schlüter ist der Einzige, der arbeitet für diesen Podcast, sogar rings um seinen Urlaub, wollte ich zu dieser Folge auch was beitragen und hatte mir überlegt, wir machen das quasi so wie vergangene Woche auch. Da haben wir ja sowohl Uli Hoeneß zu den Bayern gehört und dann mit Georg Holzner nochmal konkret das Sportliche. Jetzt war es quasi ein bisschen geflippt. Julian Nagelsmann hat uns konkret viel über Atletico erzählt und mit Oliver Hartmann, dem Kicker-Reporter, der sich bei RB sehr, sehr gut auskennt und da Bescheid weiß und da sehr nah dran ist, kann man natürlich dann auch nochmal über die anderen Thematiken sprechen, die da so aufgeploppt sind in den vergangenen Wochen. Da gab es einige und das machen wir einfach jetzt. Er ist der Mann, der sich bei RB Leipzig besser auskennt, sagen zumindest manche, als mancher RB-Mitarbeiter selber. Ich freue mich, dass Oliver Hartmann vom Kicker in der Leitung ist. Hallo Oliver.
Hallo Benni.
Oliver, ich bin mal ganz ehrlich, natürlich bereitet man sich in bestimmter Art und Weise auf ein Interview vor, spricht auch einige Dinge ab, so haben wir das auch gemacht. Ich möchte mit dir eigentlich jetzt gleich den etwas größeren Rahmen ziehen, was RB Leipzig angeht, aber manchmal grätscht die Aktualität dann halt dazwischen. Und die Aktualität ist in dem Fall Corona und sie betrifft den Gegner von RB Leipzig, Atletico Madrid. Wir zeichnen hier gerade an einem Montag auf und gestern geisterte plötzlich eine Meldung rum, dass zwei aus dem Tross von Atletico, auch zwei Spieler wohl, positiv auf Corona getestet worden. Ich weiß, das bevor ich dich angerufen habe, du gerade die Meldung für den Kicker aktualisiert hast. Deswegen bring uns da mal auf den aktuellen Stand, was da los ist und was das jetzt genau für das Spiel bedeutet.
Ja, die Meldung platzte natürlich am Sonntagabend auch im Leipziger Lager völlig unvermittelt rein, dass zwei Spieler positiv getestet wurden. Inzwischen sind die Befürchtungen, dass das Spiel vielleicht auf der Kippe stehen würde, vom Tisch, weil bei der zweiten Testung, die am Montag vorgenommen wurde, von diesem 93-köpfigen Reisekader mit dem Atletico dann nach Lissabon reisen wollte, waren allesamt negativ. Mhm. Das ist das Positive. Das Spiel wird dann aller Voraussicht nach, wie geplant, am Donnerstag stattfinden. Bei den Spielern handelt es sich um Angel Correa, ein Stürmer aus Argentinien. Das ist sicherlich ein sportlicher Ausfall, dass er nicht mitmachen kann. Und um einen kroatischen Verteidiger, Sime Vasaljko. Der allerdings hat in dieser Saison verletzungsbedingt keine Rolle gespielt. Das ist der aktuelle Stand zu dieser Geschichte.
Mhm. Ja, Correa wird ihn auf jeden Fall fehlen. Der hat auch in der Liga und auch in der Champions League auch mehr als häufig von Beginn an gespielt. Also das kann vielleicht ein kleiner Pluspunkt sein für RB. Lass uns, wie gesagt, ein bisschen...
Nur wenn ich eine Sache dazwischen, ja. Ein Spieler wird dieses Spiel nicht entscheiden.
Absolut.
Weder Angel Correa auf Seite von Atletico, noch der bei RB Leipzig ja fehlende Timo Werner nach seinem Wechsel von Chelsea. Also jede Mannschaft hat dann einen Ausfall, aber das wird nicht entscheidend sein.
Absolut, das sehe ich auch so. Wie gesagt, lass uns ein bisschen das größere Rad drehen, weil wir haben ja gerade im Interview von Julian Nagelsmann einige sportlich sehr konkrete Ausblicke auf diese Champions League und auf diese Begegnung bekommen. Ich möchte mit dir vor allem nochmal, denn das war ein Thema, was aufgeploppt ist, da haben wir halt gerade nicht gesendet mit unserem Podcast, auf den Abgang von Ralf Rangnick bei RB, beziehungsweise man muss ja eigentlich richtigerweise sagen, bei Red Bull eingehen. Kannst du für uns da nochmal die Hintergründe beleuchten, warum diese Liaison, die so lange, jahrelang enorm erfolgreich funktioniert hat, er war das Gesicht dieses Projekts RB, warum die jetzt am Ende so zu Ende gegangen ist, dass hinten raus es nur zu einer ja, ganz schmucklosen Meldung im Grunde genommen gereicht hat, dass Ralf Rangnick jetzt nicht mehr im Konzern tätig ist, keine riesigen Abschiedsvideos oder sonst was. Warum ist das so erkaltet am Ende?
Also es hat sich in der Tat abgezeichnet, war am Ende keine Überraschung mehr und nach meinem Empfinden ist es auch schade, dass die Sache dann so schmucklos und so nüchtern über die Bühne ging. Ohne Ralf Rangnick wäre er bei Leipzig nicht annähernd das, was es heute darstellt. Er hat den gesamten sportlichen Weg als Trainer und oder als Sportdirektor zu verantworten. Der Anfang vom Ende war eigentlich im vergangenen Jahr, als Ralf Rangnick seine Ämter bei RB Leipzig an Julian Nagelsmann und Markus Krösche, den neuen Trainer und den neuen Sportdirektor, abgegeben hatte. Es war konsequent, damals so vorzugehen und dann eben als Fußballplaner ins Red Bull Fußballimperium zu wechseln. Er ging damals in der Annahme, dass er bei RB Leipzig schon noch als Ratgeber gebraucht würde, dass man seine Expertisen einholen würde, sowohl von Seiten Nagelsmann als auch von Seiten Krösche. Aber die beiden Newcomer bei RB haben diesen Rat ganz selten nur in Anspruch genommen. Sie wollten ihre eigenen Wege gehen, ihre eigenen Fußstapfen hinterlassen. Und Rangnick fühlte sich dann bei RB Leipzig immer mehr ignoriert, übergangen, nicht mehr gebraucht. Hinzu kam, dass die Geschichte bei Red Bull, für die ja eigentlich so ein rastloser Mensch wie Rangnick so einen strategischen Posten ohnehin nicht geschaffen wurde, die wurde zusehends erschwert, weil in Zeiten von Corona in den Fußballstandorten in New York und in Brasilien ja zwei besonders von der Pandemie betroffene Gebiete, eigentlich ist gar nichts mehr zu tun gab. Insofern hat er dann in diesem Sommer konsequenterweise um die Auflösung des Vertrages bei Red Bull gebeten, der ja noch ein Jahr gelaufen wäre.
Was kannst du dir vorstellen? Ich meine, wir haben alle, weil es ja nun, also ich habe noch selten erlebt, dass eine mögliche Verpflichtung wie Rangnick zu AC Milan so sehr öffentlich kommentiert, diskutiert und darüber berichtet wurde. Es hat sich am Ende zerschlagen, auch weil Mailand ohne ihn eine sehr gute Saisonfinale gespielt hat. Was glaubst du, macht er jetzt nochmal? Also du hast ja auch häufig genug mit ihm gesprochen. Glaubst du, er hat zumindest nochmal eine so eine Station drin? Wir wissen alle, dass er ein unglaubliches Faible für englischen Fußball zum Beispiel hat. Also wird er nochmal irgendwo angreifen, wenn man ihm denn nochmal so einen Posten, wo er einfach dann alles unter sich vereint, anbietet?
Also bei der Mailand-Geschichte, für die wäre eigentlich schon prädestiniert gewesen. Ursprünglich war das Vorhaben, den Verein komplett umzukrempeln, neu aufzubauen, zu verjüngen, einen ganz anderen Stil reinzubringen. weil zu dem Zeitpunkt, als er da kontaktiert wurde, das war Ende vergangenen Jahres, da krebste Mailand irgendwo im Mittelfeld rum. Aber dann, wie du ja gesagt hast, nach Corona haben die auf einmal Spiel um Spiel gewonnen und sich bis auf die Europa-League-Plätze hochgearbeitet. Und da war es dann einfach schwer zu verkaufen, warum jetzt dieser Wechsel und dieser Umbruch nötig wäre. Zudem gab es ja dann auch prominente Stimmen wie Ibrahimovic, die sich ganz klar öffentlich dagegen ausgesprochen haben. Leipzig wird nicht die Endstation für Ralf Rangnick gewesen sein. Dafür ist er einfach auch noch viel zu umtriebig, viel zu energiegeladen, auch noch voller Pläne. Mhm. Es stimmt, wie du richtig sagst, England ist sein großes Traumziel. Da würde er lieben gern mal arbeiten. Zumal auch die Position, die der englische Fußball hat, des Teammanagers, also Sportdirektor und Trainer in einer Person, eigentlich das ist, was er auch gerne machen möchte. Er will nicht den Kader trainieren, den jemand anders für ihn zusammenstellt. Er möchte das Personal auswählen und dann selbst weiterentwickeln. Aber es ist eben so, dass er im Ausland nicht den schillernden Ruf hat, weil es halt die Arbeit, die ihn auszeichnet, die er in Hoffenheim gemacht hat, die er in Leipzig gemacht hat, einfach als Entwickler und als Visionär, wird im Ausland eben nicht so sehr wahrgenommen, als wenn man eine Mannschaft trainiert, die ja, Champions League gewinnt, Deutsche Meisterschaft gewinnt oder Europa League gewinnt.
Ist die Frage, was jetzt dieses Kapitel AC Mailand, was am Ende nicht geklappt hat, mit all den Dingen gebracht hat, ob er jetzt vielleicht bei mehr Leuten überhaupt auf dem Schirm ist und plötzlich sich Vereine denken, ach so, Milan wollte den, dann müssen wir uns vielleicht auch mal stärker mit ihm beschäftigen, oder ob vielleicht das Gegenteil der Fall ist, weil es dann am Ende eben doch so öffentlich dann in die Brüche ging quasi und, wenn ich es richtig verstanden habe, ja auch schon eine Vorvereinbarung getroffen war und so weiter. Müssen wir mal abwarten. Okay, also das ist auf jeden Fall total spannend gewesen in den Wochen, wie gesagt, wo wir mit KMD gar nicht auf Sendung waren, das mitzuverfolgen, wie sich da die Struktur auch bei RB jetzt noch weiter anpasst mit Minzlaff ganz klar als dem starken Mann. Lass uns noch über die Dayo Upamecano sprechen. Der hat vor 2 Wochen bis 2023 verlängert. Wieder inbegriffen eine Ausstiegsklausel. Wird das deiner Meinung nach ähnlich laufen wie zum Beispiel bei Timo Werner? Also ist das jetzt eine Verlängerung, wo RB auch genau weiß, das ist jetzt gut, dass wir das nochmal machen, weil dann werden wir kommendes Jahr richtig abcashen nochmal?
Also es war unter den Umständen die bestmögliche Lösung und ja, ich glaube, dass Dayo Upamecanos Weg vorgezeichnet ist, dass er im nächsten Jahr dann wechseln wird. Mhm. Bis Ausbruch von Corona war es eigentlich überhaupt keine Frage, dass er in diesem Jahr für diese festgeschriebenen 60 Millionen gehen würde, dass es dort einen Abnehmer geben würde. Letztes Jahr schon hat Arsenal weit über 70 Millionen geboten. Da hat man ihn nicht ziehen lassen, weil man Nagelsmann nicht gleich einen von seinen besten Spielern wegnehmen wollte. Aber für einen Spieler, der so jung ist, 21 Jahre und so eine Begabung mitbringt, gibt es auf jeden Fall einen Markt. In Zeiten, in denen nicht Corona zu deutlich wirtschaftlicherem Handeln zwingt. Insofern war die Lösung jetzt sehr gut. Es ist dann jetzt so, dass Ruhe ist in der nächsten Saison, dass da nicht das Szenario eines ablösefreien Wechsels im Raume steht, sondern dass dann diese 42 Millionen für nächste Saison vereinbart wurden. Damit würde RB dann nicht mehr die ganz, ganz, ganz große Kasse machen, aber angesichts der Tatsache, dass man Anfang 2017 war es, als man ihn geholt hatte, 10 Millionen nach Salzburg überwiesen hat, ist der Differenzbetrag dann immer noch stattfindet.
Das kann man so sagen. Und wenn du das Thema Markt schon ansprichst, ja klar, jetzt gerade in den nächsten Tagen wird sich natürlich auch in Sachen RB Leipzig alles erstmal auf die Champions League fokussieren. Kannst du trotzdem eine Wasserstandsmeldung noch abgeben, was weitere Neuzugänge dann für die kommende Saison angeht? Also der Name Milot Rashica ist ja nicht stillzukriegen in Verbindung mit RB zum Beispiel.
In der Tat, also da ist es ja, streitet ja keine Seite ab, weder RB noch Rashica, dass beide Seiten sehr an einer Zusammenarbeit interessiert sind in der künftigen Saison. Rashica will unbedingt Champions League spielen, RB kann das bieten. Da geht es einzig und allein um die Ablösesumme und da liegen beide Parteien natürlich doch noch einige Millionen auseinander. Leipzig hat ein Angebot gemacht, 15 Millionen, das ist Werder Bremen deutlich zu wenig. Dort möchte man mindestens die 2 haben. Dort wird man auf den Faktor Zeit setzen. Nagelsmann betonte, er möchte eigentlich die Mannschaft so früh wie möglich zusammen haben. Aber bis zum Ende jetzt dieses Champions-League-Turniers wird er schon erwarten können. Eine Sache, die sicher auch vordringlich ist, sind die beiden auslaufenden Leihverträge mit Angelino und Patrick Schick. Bei Angelino habe ich so den Eindruck, dass die Gespräche recht weit sind, dass das funktionieren wird. Bei Patrick Schick sind die Vorstellungen AS Rom und RB Leipzig doch noch weit auseinander. Leipzig möchte nur leihen und kann nach eigenem Bekunden auch finanziell nur ein Leihgeschäft machen. Rom möchte verkaufen und Kasse machen. Da werden die Verhandlungen deutlich schwieriger. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob Patrick Schick überhaupt der richtige Mann ist im Sturm. Ob man vielleicht nicht doch etwas Quirligeres suchen sollte, eine andere Lösung, die vielleicht ein bisschen jünger und ein bisschen wendiger ist. Mhm. Das ist aber meine persönliche Meinung. Und dann ist man noch auf der Suche nach einem körperlich großen Sechser, einen, der zwischen den Strafräumen wandelt. Da ist aber bisher noch nichts nach außen gedrungen, wer das sein könnte.
Mhm. Naja, gut, wir werden das interessiert
beobachten. Also es fiel ja mal der Name Florian Grillitsch, aber von Hoffenheim, mit dem Nagelsmann in Hoffenheim ja auch gut zusammengearbeitet hat, aber der würde so gar nicht ins typische RB-Profil passen. Deswegen glaube ich, können wir die Personalie eher vernachlässigen.
Wir wissen genau, sollte irgendwas in irgendeiner Art und Weise nach außen dringen, klingeln wir einfach wieder bei dir durch und holen uns den neuesten Stand ab. Aber da ist also noch ein wenig Bewegung zu erwarten, dann auch nach dem Champions-League-Turnier bei RB. Oliver, ich sage vielen lieben Dank.
Sehr gerne.
Dir jetzt erstmal einen schönen Wochenstart und danke für deine Zeit.
Gerne.
So, jetzt haben wir aber wirklich alle Themen, die RB Leipzig betreffen, einmal abgegrast und sind gespannt auf dieses Duell mit Atletico Madrid und wollen aber noch ein bisschen auch vorausblicken, Schlüdenmann, auf das andere Spiel, das andere Viertelfinalduell, woraus ja dann sich ein möglicher Gegner von RB im Halbfinale rekrutieren würde. Atalanta Bergamo gegen Paris Saint-Germain, wir haben es in der vergangenen Folge schon mal angekündigt. Ein bisschen sollten wir natürlich uns auch damit beschäftigen.
Ja, ich hoffe, das haben alle auf dem Schirm. Das ist quasi dieser, sagt man, Tabellenzweig. Da auf der Seite Leipzig, Atletico und eben Bergamo gegen Paris Saint-Germain. Auf der anderen Seite Barca, Bayern, Man City gegen Lyon und Lyon. Daraus werden sich dann die entsprechenden Halbfinals ergeben. Wir haben es ja gerade eben schon so ein bisschen gehört. Julian Nagelsmann, ich darf es jetzt auch noch nicht verraten. Ich weiß es, aber Julian Nagelsmann hat bei diesem Spiel Bergamo gegen Paris Saint-Germain eine ziemlich eindeutige Meinung, wer weiterkommen wird. Hast du eine Meinung?
Ich würde es Atalanta enorm wünschen, aber ich glaube, PSG setzt sich am Ende durch, weil man ist geneigt bei solchen Spielen, bei solchen Duellen, wenn du so einen Underdog hast, der dann so eine überragende Saison spielt, wir haben Robin Gosens, den wir alle lieb gewonnen haben, dass du dann natürlich irgendwie auch ja, denen die Daumen drückst und auch dir denkst, ja, die werden PSG richtig fordern, das werden sie auch, die werden gucken, dass sie die auffressen und die werden es ihnen auch wirklich schwer machen, aber wir haben ja auch schon über Messi gesprochen und über individuelle Qualität und davon hat PSG halt eine ganze Menge, die haben nach dem Bayern in der Champions League die zweitmeisten Tore geschossen, Bergamo hat auch nicht viel weniger geschossen, das muss man auch dazu sagen, aber PSG hat zum Beispiel auch sehr häufig zu Null gespielt und selbst ohne Kylian Mbappé mit seinen Knöchel-Außenband-Problemen ist da schon noch eine Menge Wucht dabei und ich fürchte leider, so sehr mir das Herz dann am Ende bluten würde, dass Atalanta Bergamo da rausgeht, auch wenn, auch das hat Julian Nagelsmann ja gesagt, wahrscheinlich die Möglichkeit und die Wahrscheinlichkeit bei eben nur einem K.O.-Spiel für Atalanta größer ist, als wenn es zwei wären.
Ich glaube, Bergamo kommt weiter.
Echt, ja?
Selbst weiß ich nicht. Iličić. Ja, ist ja eine ganz kuriose Geschichte, bei der wir jetzt auch gar nicht zu weit gehen wollen, weil das wirklich sehr, sehr schwierig zu recherchieren bzw. zu erklären ist, warum der Iličić jetzt, man kann glaube ich sagen, abgetaucht ist, auf jeden Fall nicht dabei sein wird. Ja, schwieriges Thema, fußballerisch fehlt da definitiv, das ist ganz, ganz klar. Auf der anderen Seite übrigens Mbappé heute beim Abschlusstraining gewesen, das heißt also, es kann tatsächlich sein, nee, nicht das Abschlusstraining, sondern das Mannschaftstraining, morgen sollte das Abschlusstraining dann sein von Paris Saint-Germain, dass der jetzt doch noch fit geworden ist. Thomas Tuchel hat ja gesagt, er tut alles, um irgendwie dabei sein zu können.
Das wäre schon krass.
Und ich hab trotzdem das Gefühl, dass Paris mit denen enorme Probleme haben wird. Also von der ganzen Anlage her, Paris hat mich eh nicht so überzeugt. Ich finde, dass Dortmund eigentlich auch hätte weiterkommen müssen im Achtelfinale, ist jetzt auch schon eine gefühlte Ewigkeit her. Aber da hatte Paris für mich auch schon so ein bisschen Dusel. Und Atalanta ist für mich eine Mannschaft, die mich so begeistert hat und die so, so sicher in der Struktur ist, dass sie dann auch einen Iličić-Ausfall verkraften können. Ich habe die vorne. Wie gesagt, wir werden versprochen in der kommenden Folge auflösen, was Julian Nagelsmann mir vor diesem Spiel gesagt hat als Info, was er sehr sicher glaubt, wer weiterkommen wird. Unabhängig von der Meinung sagst du, Paris kommt weiter, ich habe die Tendenzen Richtung Bergamo und dann sind wir, ja, wann zeichnen wir eigentlich die nächste Folge auf? Wissen wir das schon? Donnerstag, Freitag?
Am Montag.
Auf jeden Fall sind wir ach nee, stimmt, Montag, Quatsch, jetzt sind ja, ne, jetzt muss ich selber erstmal auf Spur kommen. Mittwoch ist das erste Spiel, Donnerstag, dann Leipzig gegen Madrid und dann am Freitag und Samstag die beiden Halbfinals aus dem anderen Zweig. Vielleicht fangen wir an mit dem großen Spiel schlechthin, am Freitag Barcelona gegen den FC Bayern München. Wenn wir beide die Bayern als Favoriten haben auf den Titel, müssen wir sie also da auch vorne haben, richtig?
Müssen wir, trotz unserer Lobgesänge auf Lionel Messi. Da kommen wir jetzt nicht raus aus der Nummer.
Ja, ich glaube sogar ehrlich gesagt, dass Bayern die deutlich schlägt. Ich glaube, dass Barcelona gegen City Chancen hätte. Ich glaube, Barcelona hätte gegen Lyon Chancen, gegen Paris Chancen. Ich glaube, nur gegen die Bayern geht es deutlich raus. Ist, also irgendwie deutlich. Ist so mein Gefühl. Passt von der Anlage nicht. Bayern ist das athletischste Team, das es da gerade noch gibt. Danach kommt wahrscheinlich sogar schon direkt Leipzig. Aber Barcelona hat Probleme, wenn es in die Geschwindigkeit geht. Barcelona hat Probleme mit physisch starken Spielern. Und da soll mal einer fragen, was die so denken, wenn nun Robert Lewandowski da auf die trifft. Also ich habe irgendwie die Bayern mit einem, mit einem 3-0, 4-1 vorne.
Oh, das ist aber sehr deutlich. Also das glaube ich nicht. Und so ein ganz kleines Eckchen in meinem Bauch, du weißt ja, Zander hat viele Bauchgefühle immer so, ne? Während so einer Saison. Davon stimmt auch nicht immer alles. Aber irgendwie so ein ganz kleines Eckchen Bauchgefühl ist auch noch, weil alle die Bayern, inklusive wir beide, so hoch gehangen haben, dass nicht, dass wir am Montag hier quatschen und dann ist aber schon mal im Viertelfinale Schluss gewesen. Da würden wir uns aber alle angucken.
Naja, du hast ja recht, das kann natürlich in dem Modus schnell passieren, logischerweise, aber ich glaube gegen Barcelona nicht. Gegen City würde ich anders reden, gegen so eine Mannschaft wie Atletico würde ich anders reden, aber gegen Barcelona? Ich wäre schon sehr überrascht. Da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Ich glaube, dass die Bayern das relativ klar ziehen. Natürlich kann es auch sein, dass Messi zwei geniale Momente hat, aber selbst dann, glaube ich, werden die Bayern sich durchsetzen. Dann vielleicht nicht so deutlich, aber ich glaube, dass das von der ganzen vom ganzen Vergleich her sehr für die Bayern spricht, dieses Duell. Wenn du es anders siehst, werden wir ja schlauer werden, ja.
Also wir haben auf jeden Fall, wir haben beide die Bayern vorne. Ich sag nur, so ein kleines Eckchen in meinem Bauch hat da irgendwie dann doch ein kleines Schmerzchen, wenn es an dieses Spiel dann nochmal denkt. Nicht, dass wir da am Montag über ganz andere Dinge plötzlich sprechen, obwohl alle gesagt haben, die Bayern holen den Titel. Also da haben wir die Bayern vorne. Du hast Bergamo vorne, ich Paris. Was machen wir mit Leipzig?
Ja, Bergamo Athletik? Übrigens, Robin hat heute noch geschrieben, schöne Grüße, die sind heute nach Lissabon geflogen. Okay. Also ich sag mal, die sind schon selbstbewusst. Also er rechnet sich da schon was aus gegen Paris.
Was machen wir mit Leipzig-Atletico? Du hast mit Nagelsmann gesprochen, ich habe mir das auch angehört, habe gerade mit Oliver Hartmann ja auch nochmal dazu gesprochen. Ich muss ehrlich sein, irgendwie bin ich da auch, ich habe ja nun Julian Nagelsmann auch aufmerksam zugehört, aufgrund dieser Erfahrung auf diesem Level gehe ich da, glaube ich, eher mit Atletico. Leipzig ohne Werner, ich tendiere zu den Spaniern.
Ja, Atletico hat jetzt auch keine besonders beeindruckende Saison gespielt, aber sie haben natürlich diese Abgezocktheit, die macht da jetzt überhaupt gar nichts wild von wegen Champions League Viertelfinale. Ich könnte mir aber ein bisschen vorstellen, dass dann doch dieser fehlende Zuschauerbonus, und da meine ich jetzt, dass Atletico einfach gewohnt ist, vor so einer Kulisse zu spielen, wegfällt und deswegen traue ich Leipzig da was zu. Doch, ich glaube, ich habe Leipzig ganz knapp vorne, aber mit so einem 1-0 Standardsituation oder vielleicht ein Konter, bei dem Atletico dann mal nicht aufpasst. Julian Nagelsmann hat ja schon beschrieben, wo es eventuell Möglichkeiten gibt, Atletico zu schlagen, aber also das ist was ganz anderes als bei Barca gegen Bayern. Das wird, da würde ich auf keinen Fall Geld drauf setzen, aber irgendwie hätte ich, glaube ich, minimal Leipzig vorne, aber nur minimal.
So, und City gegen Lyon, da bleibt, glaube ich, das französische Wunder aus. Also da sind wir uns einig.
Ja, so gut sie das jetzt gemacht haben gegen Juventus, wir haben sie ja gar nicht gelobt. Ich meine, du musst die alte Dame auch erstmal ausschalten, den neunfachen Serienmeister aus Italien. Also Gratulation, aber wenn Man City das halbwegs so spielt, wie sie das zuletzt gegen Real gespielt haben und übrigens ja auch in der englischen Liga nach dem Restart, wo sie ordentlich gespielt haben, bis auf wenige Ausnahmen, dann werden sie das ziehen und dann ziehen sie ins Halbfinale ein und dann würde da übrigens, wenn meine Rechnung aufgeht, der nächste Kracher warten, das nächste Kracher-Duell Bayern gegen City. Also wenn Bayern, das muss ja nochmal sehr deutlich machen. Wenn Bayern diesen Titel holt, dann haben sie den sich auch absolut verdient, weil sie Chelsea, Barca, City und dann auch noch den Finalgegner schlagen müssen. Also dann ist es auch wirklich der Königsweg gewesen auf dem Weg zum Titel in der Königsklasse.
Wie ist dein Tipp?
Nutze dein Wissen bei bwin und mache deinen Tipp zur Wette. Als Neukunde profitierst du von der 100-Euro-Joker-Wette. Zudem kannst du mit bwin und DAZN europäischen Spitzenfußball live erleben. Jetzt bwin.com/DAZN besuchen, wetten und 2 Monate DAZN kostenlos dazu bekommen. Dieses Angebot gilt für Neu- und Bestandskunden. bwin, das ist unser Spiel. 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter glücksspielhilfe.de.
Was wir nicht unerwähnt lassen wollen in dieser Folge, wir zeichnen ja hier gerade sehr spät am Montagabend auf. Alex Schüter, ich bin immer noch begeistert, dass du dir den Urlaub mit mir um die Ohren schlägst und hoffe, dass du morgen natürlich dann entsprechend regenerierst von dieser Aufzeichnung hier mit mir, ist die Europa League. Denn es gab heute 2 Spiele, Europa League Viertelfinale, und die Favoriten haben sich leider auch aus deutscher Sicht durchgesetzt. Inter Mailand schlägt Bayern 04 Leverkusen mit 2:1. Man United müht sich gegen Kopenhagen mehr, muss in die Verlängerung, gewinnt mit 1:0. Bruno Fernandes bei Inter, ich weiß gar nicht, wie viel du davon sehen konntest, wieder ein typisches Romelu Lukaku-Tor. Ich habe die These vorhin aufgestellt bei Twitter, dass es im Moment leichter ist, die Maskenpflicht auf eine Hygienedemo zu verteidigen, als Lukaku im Strafraum. Der hatte einen Gegenspieler auf dem Rücken, mit dem Rücken zum Tor, nimmt den Ball an, dreht sich mit dem Gegenspieler auf dem Rücken um ihn herum Richtung Tor und schiebt den Ball an Radetzky vorbei, war für Leverkusen phasenweise wieder überhaupt nicht in den Griff zu bekommen, ist unglaublich, das ist wirklich fast wie Cheaten, wenn du den da vorne drin hast, und am Ende ist es dann leider für Leverkusen zu viel gewesen und sie haben sogar noch mal eine Chance gehabt in der zweiten Halbzeit, nach einer Flanke von der linken Seite verpassen dann Havertz und Volland, aber alles in allem geht das, muss man schon fairerweise anerkennen, in Ordnung, dass Inter und United durchgehen.
Das ist das Lukaku-Aufposten. Ne? Das, irgendwann haben wir das bei einem Spiel auf DAZN sogar mal analysiert, weil das wirklich ein eingespieltes Ding ist, was sie mit Lukaku da vorne drin machen. Sie versuchen, den zu isolieren und dann in genau so eine Situation zu bringen, wo er mit dem Rücken 1 gegen 1 mit einem Gegenspieler auf dem Rücken dann diese Drehbewegung machen kann. Und da will ich nicht der Gegenspieler sein, weil das ist tatsächlich so verteufelt schwer. Ich habe die Szene noch nicht gesehen, aber so wie du so beschrieben hast, ist das das klassische Lukaku-Tor und eben wirklich eins, was sie nach Muster genauso spielen. Ja, ist ein bisschen schade, dass wir jetzt gar keine deutsche Mannschaft mehr in der Europa League haben. Aber wenn meine Tipps aufgehen, ist es ja dafür in der Champions League noch gut, beziehungsweise noch gut was los.
So, und bevor wir hier Feierabend machen, noch ein kurzer Schlenker in Richtung der Fußball-Bundesliga. Da gab es heute eine sehr interessante Nachricht. Der FC Bayern München, beziehungsweise Uli Hoeneß, unser Interviewgast aus der vergangenen Woche, kriegt eine lange Nase gedreht von Borussia Dortmund. Wir erinnern uns, in einem Interview hatte Hoeneß über Dortmund gesprochen und über die Transferpolitik und dass man das mal ein bisschen anders machen sollte und nicht immer direkt sagen, die werden dann irgendwann wieder verkauft. Und jetzt kommt heute raus, Michael Zorc stellt sich hin und sagt, ja übrigens, wir haben heimlich im Vorjahr mit Sancho zu veränderten Bezügen bis 23 verlängert und der wird kommende Saison auf jeden Fall fix bei uns bei Borussia Dortmund stehen. Es hätte nur noch gefehlt, dass er liebe Grüße in Richtung Hoeneß schickt. Also das ist auch mal durchaus ein Statement heute gewesen. Mal so klammheimlich haben sie es mal so mit ihm einen anderen Arbeitsvertrag dann noch besprochen vergangenes Jahr.
Wusste man in dem Moment dann, als man es gehört hat, gar nicht, dass das erlaubt ist, ne? Dass man sowas nicht mit einer Pressemitteilung oder auf einer Pressekonferenz so rausgibt. Ja, haben wir einfach mal letzten Sommer gemacht. Aber übrigens, bist du bei 100%, dass der wirklich denn deswegen jetzt bei Dortmund bleibt? Was ist denn, wenn jetzt Real Madrid kommt und sagt, hier 120 Millionen, tschüssi?
Also auszuschließen, also
ist Real
Fußball
ist jetzt gar nicht genau der Verein, der das als erstes machen würde. Es ist ja eher auf der Insel was los, aber könnte ja passieren.
Also Zitat Michael Zorc, er wird definitiv in der nächsten Saison bei BVB spielen. Das ist nicht nur von BVB-Seite so klar, sondern wohl auch von Spielerseite aus. Definitiv ist aber auch ein Wort, was dann manchmal halt in Anführungsstrichen steht im Fußball. Müssen wir abwarten. Trotzdem war es ein Statement heute vom BVB.
Ja, und das ist auf jeden Fall sicher. Wenn er geht, dann für deutlich mehr Geld, weil der Vertrag jetzt eben noch so lange läuft. Also ja, starker Move vom BVB. Muss man da ganz neutral so anerkennen, würde ich sagen. Das war's mit unserer zweiten Folge aus dieser Champions League-Zeit. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir melden uns, das ist für mich ganz gut, das jetzt nochmal nachzufragen. Also am Montag, am kommenden Montag wieder, denn dann sind alle Viertelfinals rum. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Und dann sind wir am Montag wieder zu hören und gucken, welche beiden Halbfinals da auf uns warten. Ja, das kann ja was werden.
Genau, gucken zurück und gucken voraus. Und für alle Gewohnheitstiere gibt es dann also KMD mal wieder gewohnt am Montag, so wie ihr das in der vergangenen Saison auch immer hattet. Schlübmann, grüß mir die Niederländer und mach dir noch einen schönen Glamping-Urlaub und dann hören wir uns.
Ja, Dankjewel. Macht's gut. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal bei Kicker meets the Zone.
Das war Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast. Präsentiert von bwin mit Alex Schlüter und Benny Zander.